Benny nahm das Glöckchen in die Hand und klingelte. Es tat sich nichts. Aus der Küche drangen Stimmen in den Gästesaal, Töpfe und Geschirrklappern, Fluchen. Er klingelte erneut. Im Saal war niemand sonst. Auf den Tischen noch die Reste vom Frühstück, abgegessene Wurst- und Käseplatten, ausgekratzte Konfitürendöschen, zerknülltes Portionsbutterpapier. Aus dem Radio schallte Volksmusik im Wechsel mit den Regionalnachrichten des Hessischen Rundfunks. Er war drauf und dran, sich eine angetrocknete Schinkenscheibe und ein Brötchenrest in den Mund zu stecken. So einen Hunger hatte er. Im oberen Stockwerk rückten Stühle, Stimmengewirr. Jemand kam die Treppe herunter, grüßte kurz und verschwand zu den Toiletten. Durch die Küchentüre kam eiligen Schrittes ein älterer Herr heraus, offensichtlich genauso erschrocken wie er. »Guten Tag, haben Sie ein Zimmer frei?«
»Na ja, einen Moment bitte.«
Es wühlte und blätterte und fingerte an den Schlüsseln an der Wand.
»Sie haben Glück, eins haben wir noch. In einer halben Stunde können Sie hinein. Wie lange möchten Sie denn bleiben? Name und Adresse bitte und Ihren Personalausweis.«
Er machte seine Angaben jetzt bloß nicht verschreiben. Der Mann vom Hotel beäugte ihn missmutig.
»Frühstück ist ab 7.30 Uhr, Mittagessen ab 12 Uhr, Abendbrot ab 18 Uhr, wenn Sie möchten. Zimmer 5 mit Bad im vorderen Gästehaus Margarete, erster Stock. Um 24 Uhr schließen wir ab. Willkommen im Hotel Odenwaldheim.«
»Danke. Was ist denn im ersten Stock?«
»Dort ist unser Tagungs- und Festsaal.«
Benny ging hinaus, sog die feuchte Herbstluft tief ein und spazierte durch den hoteleigenen Park. Außer einer Plastiktüte hatte er kein Gepäck. Seit Tagen lebte er in diesem feuchten Drecksloch im Wald. Das Los war auf ihn gefallen. Jemand musste das Waffendepot im Auge behalten, Meldung machen bei Auffälligkeiten und Botengänge ausführen mit dem jeweils benötigten Material. Sie hatten ihn für eine Woche eingeteilt. Essen und Geld sollten reichen. Immer unauffällig und vorsichtig sein zu müssen, das zermürbte ihn. Der heutige Botengang sollte sein letzter gewesen sein. Er traf Daniel um 6 Uhr morgens, wie verabredet, am Bahnhof in Erbach. Sie stiegen in den Eilzug Richtung Frankfurt. Mit ihnen fuhren ausschließlich Pendler, müde, graue, ernste Gesichter, den Blick in die Zeitung vertieft, kaum ein Gespräch. Bei der nächsten Station in Michelstadt stieg Benny wieder aus. Die Aldi-Tüte mit den 5 sorgfältig verpackten Walter PPK war an Daniel übergegangen. Kurzer Gruß, alles nach Plan. Besten Gewissens hatte er alle Spuren am Lager beseitigt, den Deckel zum alten Wasserschacht verschlossen, Laub verwischt, keine Menschenseele in Sicht. Und war losgelaufen Richtung Vielbrunn, ein Dorf circa 20 Kilometer entfernt. Zum Glück regnete es nicht, aber die Novemberkälte fuhr ihm in die Knochen. Er hatte die letzten Tage kaum geschlafen und wenn, dann immer auf Hab-Acht-Position. Das kleinste Geräusch ließ ihn hochschrecken. Von dem Hotel wusste er von einem Frankfurter Bekannten. Kleiner Ort im südhessischen Odenwald, nix los, kaum Leute aus der Stadt, gute Küche, genau richtig für ihn. Ein paar Tage Freiraum zum Nachdenken, ohne zu frieren, ein warmes Bett, Dusche, Essen. Wie sollte es weitergehen? Wie kam er raus aus der Sache? Und zwar so, dass sie ihn nicht fertig machten wie seinen Kumpel Alex, der jetzt nicht mehr wusste, wo unten und oben ist, nachdem er zusammengeschlagen worden war von Spahn und Rattig und die ihm zur Krönung noch ein saftiges Drogencocktail verpassten. Der war am Ende. Die Türe des Gästehauses stand offen. Eine ältere, dickliche Frau mit zusammengekniffenen Augen, angelegten weißen Löckchen und einem ebenso weiß gelockten Hund, der laut und schrill kläffte und aussah wie sie, kam ihm entgegen. Der Pudel sprang wie wild geworden an ihm hoch. Wie ein Waffenhund sah der nicht aus.
»Tixi, komm, fertig jetzt! Schluss aus! Komm runter, Tixi!«
Die Stimme der Frau war noch höher als die ihres Köters, mit rheinischem Akzent. Er schob sich an dem Frau-Hund-Knäuel vorbei, den schmalen Treppengang hinauf. Zimmer 5, Türe zu, Waffe auf den Tisch. Endlich Ruhe und allein.
Das war ein seltsamer Herr eben, ohne Voranmeldung und Gepäck, einfach ein Zimmer mieten. So kurz angebunden und nervös,
Und statt hier was zu trinken, spaziert er im Garten rum mit einer Plastiktüte. Hoffentlich ist mit dem alles in Ordnung. Walter stand mit einer Suppentasse hinter dem großen Hotelherd und schlürfte genüsslich die Fleischbrühe seiner Frau. Bisschen mehr Salz vielleicht noch. Ja, war denn noch ein Zimmer frei? Wir sind doch ausgebucht. Hanna schüttete einen Riesentopf Bandnudeln durch ein Sieb ab, gab mit kraftvollem Schwung eine ordentliche Portion Margarine in den Topf und kippte die dampfenden Nudeln zurück. Na, einer von den Tagungsgästen hatte abgesagt, die 5 war noch frei. Hanna zählte Portionsplatten und Töpfchen auf der Anrichte ab und füllte den Salat in Glasschälchen. Walter, jetzt geh mal raus, die Leute kommen. In 5 Minuten sind wir soweit. Er trottete brav an seinen Posten hinter dem Tresen und bereitete die Getränke vor. Die Tagungsgäste trudelten langsam in den Speisesaal herein und suchten sich ihre Plätze. Gulaschtöpfe wurden aufgetischt. Harland, Fischer und Orlowski saßen an einem Tisch. Also ich finde das ja seltsam. Wieso müssen die uns jetzt die Gesetzestexte neu ausformuliert darlegen? Jetzt, wo wir gerade nach den vorgegebenen Schemen arbeiten konnten. Orlowski war sichtlich erzürnt. Von ruhiger Polizeiarbeit war schon lange keine Rede mehr. Seit Monaten tobte wieder der RAF-Terror über der BRD, wöchentlich ging eine andere Bank in Hessen hoch, ein US-General ging fast drauf. Jetzt setzten sie schon Raketenwerfer ein, wo sie die nur her hatten. Erste Untersuchungen ergaben Kontakte zur DDR und zum Nahen Osten. Den Rest konnte man sich vielleicht zusammenreimen. Orlowski wollte eigentlich eine ruhige Kugel bei der Polizei schieben. Schön auf Streife sein im Frankfurter Norden, wo eh nicht viel los war. Ab und zu ein kleines Delikt aufnehmen, Verhör, Protokoll, fertig. Und den Feierabend genießen mit seiner Frau Helga im kleinen Reihenhäuschen mit Garten in Schwanheim. Und nun wurden sie alle regelmäßig zusammengetrommelt zu sogenannten Tagungen, auf denen ihnen neue Gesetzestexte, Verfahrensstrategien und Fahndungsmethoden unterbreitet wurden, nach denen sie ab sofort zu handeln hatten. Von den Überstunden gar nicht zu reden. Aber er war doch nicht beim Bundeskriminalamt, er war einfacher Polizist. Klar, die Kollegen brauchten Verstärkung bei ihren plötzlichen Einsätzen gegen den Terror. Aber ihn sollten sie doch bitte in Ruhe lassen. Sagt mal, gibt's eigentlich was Neues zur Schulz? Die wäre doch letzte Woche fast ins Netz gegangen. Der junge Beamte Fischer im Vorbereitungsdienst aß hastig und sah dabei beflissen neugierig zu Polizeihauptkommissar Harland hinüber, seinem Vorgesetzten. Nicht, dass ich wüsste. Nach letzter interner Meldung sind Schulz und Bohnhaupt weiterhin flüchtig. Aber überlassen Sie das mal den Kollegen vom BKA, Fischer. Adelheid Schulz und Brigitte Mohnhaupt waren derzeit die meistgesuchten Gesichter der RAF. Mohnhaupt hatte Bankier Jürgen Ponto erschossen. Außerdem war sie der derzeitige Kopf der Gruppe, noch eine von der ersten RAF-Generation. Schulz war bei den Anschlägen auf Generalbundesanwalt Siegfried Buback und Arbeitgeberpräsident Hans-Martin Schleyer beteiligt. Gerade letzte Woche machte Schulz mit ihrem Kollegen Christian Klar einen Übungsflug im Hubschrauber über dem Odenwald. Die Kollegen vom BKA observierten und warteten nur noch auf den richtigen Zugriffsmoment. Bis heute weiß niemand, warum der Hubschrauber plötzlich vom Radar verschwand und beide erneut entkommen konnten. Das war peinlich. Die Presse tobte. Weitere Fragen dahingehend schienen an diesem Tisch wohl unerwünscht. Fischer war etwas enttäuscht. Die RAF-Ermittlungen interessierten ihn sehr, doch war er eben noch nicht so weit. Das Dessert wurde aufgetragen. Am Nebentisch qualmten sie schon. Die Tagung ging weiter, man hatte noch viele Papiere durchzugehen. Das Hundegebell kommt näher und näher und wird lauter. Sie sind jetzt direkt über ihm, trampeln auf seinem Kopf herum. Der Deckel wird aufgerissen, grelles Licht einer Taschenlampe lässt ihn fast erblinden. Er drückt sich an die Wand des Betonschachts in der Hoffnung, sie sähen ihn nicht. Der Hund springt hinunter, ein weißes Ungeheuer in Form eines Riesenpudels mit angsteinflößendem Gebiss, rotblitzenden Augen und Krallen wie die eines Drachens. Er tobt im Schacht hin und her, entdeckt Benny und will sich auf ihn werfen. Benny schleudert ihm einen Sack mit Munition entgegen, das Monster beißt sich fest und jault auf. Im Rund der Schachtöffnung erscheint das Gesicht einer alten Frau mit weißen, angelegten Locken und Brille, die ihre Augen größer scheinen lassen.
Tixi, fass Tixi, nimm ihn ran, los, Tixi!
Ein lauter Knall erstickte ihre Stimme. Schweißgebadet schreckte er hoch. Wo war er? Der Blick schärfte sich langsam. Die Umrisse der Jagdszenen auf dem Vorhang waren zu erkennen. Der orangebraun karierte Lampenschirm. Richtig, das Hotel. Zimmer 5. Er wollte sich nur kurz hinlegen, war aber hungrig und erschöpft sofort eingeschlafen. Draußen war es bereits dunkel. Er würde jetzt duschen, dann aufgeräumt und freundlich in die Hotelgaststätte gehen, sich ein großes Bier bestellen und endlich etwas essen, komme was wolle. Der Gastraum war schon gut gefüllt. Es blieb ihm nur noch ein Platz gleich an der Türe. An dem Tisch saß bereits ein älterer Herr, der mit dem Kopf nickte, als sich Benny zu ihm setzte. Der Herr hatte eine getönte Brille mit Goldrand auf, wallendes, grau-schwarz meliertes Haar und viele Leberflecken im Gesicht. Schnauzer. Er trug eine dunkelgrüne Lodenjacke mit Goldknöpfen und einen dicken Siegelring an der rechten Hand. Mit der füllte er fast eilig ein Kreuzworträtsel aus. Die linke lag ruhig auf dem Tisch und hielt starr eine ausgebrannte Zigarre. Es war eine Prothese.
Fluss in Frankreich, östlich von Paris, mit 5 Buchstaben. Na, junger Mann?
Prüfend schaute er Benny an. Die Seine?
Falsch! Die Marne. Sie fließt Richtung Verdun und verliert sich dann gen Süden. Das sollten Sie aber wissen. Und was geschah an der Marne?
Benny schluckte leer.
1914 und 1918, die Schlacht an der Marne. Wir standen kurz vor Paris mit 350.000 Mann. Doch General von Moltke hat uns ein Ei gelegt. Der Franzos kam und schoss. Wir hätten sie klein gemacht, diese vermaledeiten Käsefresser.
Herr Bartholomei, jetzt hören Sie doch auf. Immer der Erste Weltkrieg. Das interessiert doch die jungen Leute heute nicht mehr. Nun beruhigen Sie sich. Hier ist Ihr Cognac. Der Herr stürzte das Glas herunter und empfahl sich mürrisch. Entschuldigen Sie bitte, das ist ein alter Stammgast. Er hat in beiden Weltkriegen gedient und fängt einfach immer wieder davon an. Die junge Bedienung strich das Tischtuch glatt und räumte die Zeitung weg. Benny wollte nicht wissen, was der im Zweiten Weltkrieg alles angestellt hatte. Endlich konnte er sein Essen bestellen, bevor der Magen gänzlich durchdrehte. Dazu ein großes Bier. Die anderen Gäste waren wohl die Tagungsteilnehmer, ausschließlich Männer. 2 Tische weiter entdeckte er die dicke Pudelfrau aus dem Rheinland, die ihn mit strengem Blick ansah, als würde sie ihm nie verzeihen, dass er ihren Hund hatte hochgehen lassen. Der lag zufrieden an einem Knochen nagend unter dem Tisch. Das Hacksteak mit Spiegelei, Kroketten und dicker brauner Soße rettete ihn. Es schmeckte vorzüglich. Aus dem Radio dröhnte unentwegt Schlagermusik in sein Ohr, diese seichten, debilen Texte, die eine Welt beschrieben, wie sie nur hinter bräunlich getünchten Zierglasscheiben in Vollholzhäusern mit Hängegeranien stattfinden konnte. Und jetzt noch die Nummer 1 des letzten Grand Prix d'Eurovision, ein bisschen Frieden von Nicole. Oh Gott! Auf dem Weg zur Toilette sah er im Gang das RAF-Suchplakat, wie überall in der Bundesrepublik. Wischniewski und Hoffmann hatten sie schon. Wann kamen die anderen dran? Und wann er? Obwohl er bislang im Hintergrund arbeitete und nie bei Anschlägen dabei war, wurde ihm doch jedes Mal mulmig, wenn er seine Kollegen auf den Plakaten sah. Er kannte sie ja alle mitsamt den Hintergründen und Bezügen. Warum sollte man ihn nicht auch bald finden? Er musste weg hier, aufhören. Es wurde ihm alles zu viel. Die Guerilla-Idee mit der totalen Befreiung des Proletariats? Ja. Aber mit allen Mitteln? Hunderten von Toten? Mittlerweile galten die meisten Anschläge nur noch der Vergeltung der Altinhaftierten, waren Racheakte. Es ging nicht mehr vorwärts. Viele verließen die Organisation.
Na, passen Sie mal auf, dass Sie hier nicht festfrieren.
Erschrocken zog Benny den Reißverschluss zu, grüßte kurz und verließ hastig die Männertoilette. Er muss schon länger so dagestanden haben, völlig in Gedanken versunken. Dabei musste er so aufpassen. Der Mann schaute ihm noch prüfend hinterher, als er an Bennys Tisch vorbeiging und sich wieder zu seinen Leuten setzte. Was lief da oben überhaupt? Er bestellte noch ein Bier und einen Korn, das entspannte bestimmt. Sagen Sie, was für eine Tagung findet hier eigentlich statt? Fragte Benny ganz leise die Bedienung mit interessiertem Gesichtsausdruck. Ach, das sind die Herren von der Frankfurter Polizei, sprach's und ging. Walter setzte sich an den Stammtisch und säbelte an seinem Wurstbrot. Er wollte noch schnell etwas essen, bevor die Parteigenossen vom SPD-Ortsverein eintrafen und ihren Stammtisch abhielten, wie jeden Donnerstag. Man saß in lockerer Runde zusammen, trank und politisierte das Weltgeschehen. Handwerker, Fabrikarbeiter, Angestellte, sie waren sich längst nicht immer einig in allem. Die Ausrichtung ging von bodenständig links bis bürgerlich konservativ und die sozialdemokratische Überzeugung schwankte mit dem Wein- und Bierpegel. Walter war glühender Helmut-Schmidt-Anhänger und verabscheute jetzt schon den frisch ernannten Kanzler. Es lag an ihm, zu beschwichtigen, wenn sich Hans und Fritz mal wieder in den Haaren lagen und sich anbrüllten, bis einer das Lokal verließ. Noch eine Weile kamen dann die Ehefrauen dazu, tauschten ein paar Dorfgeschichten aus und nickten im Laufe des weiteren Abends mit ernster Miene zur Debatte ihrer Ehemänner. Anna schlief immer als Erste ein, kippte dezent zur Seite an die Schulter ihres Mannes und nahm auf dem Weg dahin einen der vielen Wandzierteller mit, auf denen Sprüche standen wie »Ohne Wein und Liebe ist das Leben trübe«. Walters Frau Hanna setzte sich meistens noch dazu, wenn sie fertig war mit der Küche, trank noch ein Glas Deidesheimer Scheurebe, halbtrocken, und verabschiedete sich dann, höflich verbeugend, da sie am nächsten Morgen sehr früh raus musste. Heute ging sie nicht direkt in ihre Wohnung, sondern schaute noch in der kleinen Gartenlaube vorbei, um ihre eingelegten Bohnen zu kontrollieren. Diese lagerten in schweren, großen Steinbottichen in Salzlake. Mit der Hütte war sonst nicht mehr viel anzufangen, sie zerfiel zusehends. Zu den rosigen Hotelzeiten ihrer Eltern ruhten sich hier die Damen aus der Großstadt während der Sommerfrische in schweren Holzliegen aus. Jetzt lagerte altes Hotelmobiliar darin, ein paar Pflanzen zum Überwintern. Sie wollten sie schon oft abreißen lassen, aber das Asbestdach, die Entsorgung käme sie teuer. Erschöpft ging Hanna in ihre Wohnung, das Licht in der Hütte brannte noch. Die Luft im Lokal war zum Schneiden, trotzdem zündete sich Fischer noch eine an. Zu Harland gebeugt, sagte er, »Dieser Typ da vorne am Tisch, der scheint mir nicht ganz in Ordnung. Ist hier alleine, stand eben ewig am Pissoir herum und wirkt ganz blass und ängstlich.«
Hauptkommissar Harland, das Bierglas fest umklammert, antwortete müde sarkastisch, »Also wenn Ihnen ein Mann verdächtig vorkommt, der alleine ist und länger pinkelt, dann wechseln Sie mal lieber zum Erziehungsdezernat, Fischer.«
Der ganze Tisch lachte mit, man prostete sich zu. Als Fischer sich erneut zum Tisch an der Türe umdrehte, war dieser leer. Ein 100-Mark-Schein lag neben dem noch vollen Glas Bier. Benny war außer sich vor Angst und Wut. Wieso geriet er in ein Hotel, in dem ausgerechnet die verdammte Polizei tagte? Es gab hunderte von Tagungsorten. Wieso mussten die genau hier sein und er sich ein Zimmer hier nehmen? Verdammte Scheiße! Flüchten konnte er jetzt unmöglich, wohin auch. Es war dunkel, kein Bus fuhr mehr weg von hier. Doch im Restaurant sitzen bleiben war ihm auch unmöglich. Der eine Typ schien ihn zu verdächtigen und tuschelte mit den Kollegen. Er schlich vom Gästehaus aus durch den Garten und sah die kleine Hütte, die ihm tagsüber schon aufgefallen war, voller Gerümpel und fast am Zusammenfallen. Es brannte Licht. Ängstlich schaute er durch die dreckigen Scheiben. Die schwere Schiebetüre bewegte sich keinen Zentimeter, doch konnte man sie hochklappen. Er huschte hinein, machte das Licht aus. Hinter einer zerfledderten Matratze duckte er sich auf den Boden und wartete. Von weitem hörte er schon wieder das Kläffen des Köters, der mit der rheinischen Frau Gassi ging. Hoffentlich blieben die ihm vom Hals. Herr Land verschluckte sich heftig an seinem Kaffee, gefolgt von einem Hustenanfall. Im Frühstücksradio liefen die Nachrichten. Razzia, Nähe Erbach im Odenwald, seit heute Morgen 6 Uhr. GSG-9-Einheiten stürmen Waffendepot der terroristischen Zelle Rote Armee-Fraktion im Waldstück zwischen Mossautal und Kirchzell.